Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 122. Und heute, auch wenn ihr es nicht seht, sondern nur hört, im Partnerlook, dabei der gute Robin. Hi, wie geht's dir?
Ja, mir geht's super. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir die gleichfarbigen oder ähnlich farbigen Pullis haben. Ich glaube, meins ist so ein bisschen dunkelgrün und deins ist tatsächlich komplett schwarz, ne?
Ja, so ein bisschen, ja.
Aber wie geht's dir?
Genau. Wir haben heute eine Folge für euch vorbereitet, auf die ich mich tatsächlich sehr, sehr freue. Ich hoffe, du auch.
Oh ja.
Wir reden einmal über das leidigste Thema in Magic und gleichzeitig auch eins der Themen, wo am meisten News bei rumkommen, und zwar Secret Lair Drops. Wir haben eine neue Secret Lair Drop und da ist eine Sache drin, die etwas für Furore sorgt. Und darüber wollen wir reden, und zwar das Commander Deck. Mhm. Dann haben wir noch Magic the Gathering Las Vegas. Das war ein Event, was in Las Vegas stattgefunden hat. Nicht offizielles Magic Tournament, aber doch irgendwo schon, weil, naja, es war von Channel Fireball organisiert und es war ein ziemlich cooles Modern Event. Darüber werden wir auf jeden Fall euch berichten. Und die News, die überall steht: Unfinity.
Ja.
Das neue Unset kommt und ja, das hat übrigens Full Art Lands. Das ist nicht so relevant, aber dieses Mal mit Full Art Shock Lands. Und was noch alles da drin ist, das erzählen wir euch danach. Wenn wir da noch Zeit haben, ich sag das immer wieder, wenn wir Zeit haben, kommen wir dann noch zu Ask Us Anything, eure Fragen, die ihr uns im Discord gestellt habt und auch dort stellen könnt. Und ja, danach beenden wir die Folge hoffentlich.
Genau, also, oder wir machen einfach für immer weiter und es wird die ewige Folge. Aber Discord ist schon echt guter Punkt, denn wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, euch uns sagen wollt, wie ihr das findet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, eben im Discord. Wir haben da auch zum Beispiel eine Feedback-Rubrik, aber halt auch eben Ask Us Anything, wo die Fragen explizit gestellt werden für den Podcast. Also wenn ihr irgendwas on-air beantwortet haben wollt, könnt ihr das dort gerne stellen. Sonst haben wir Twitter, Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und natürlich, wenn ihr es hier auf YouTube schaut, lasst gerne ein Like da, abonniert sehr gerne, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Dasselbe natürlich auch für Spotify, Apple Podcast, was auch immer ihr benutzt, um eure Podcasts zu hören. Ein Klick auf den Follow-Button hilft uns zum einen und zum anderen euch, dass ihr auch keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. Dort findet ihr zum einen jede Woche den Podcast, sobald er fertig ist, in voller Länge als Video nochmal separat quasi released. Und ihr findet so auch den Weg in unsere Endcard auf YouTube. Und ganz am Ende des Podcasts werdet ihr dann auch namentlich genannt ab einem gewissen Rang. Schaut euch das mal gerne an, wenn das was für euch sein sollte. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede, wir schwingen uns mal direkt in die Secret Lair Drops rein. Und zwar, wir haben ja wieder einen Super Drop. Das heißt, wir haben das zweite Secret Versary von der Secret Lair. Also letztes Jahr hatten wir schon mal zu Weihnachten eine Secret Versary und jetzt einen neuen Super Drop. Und wozu übrigens auch noch dieser League of Legend Drop von letzter Woche noch oder von davor noch die Woche dazu gilt.
Wobei ich immer wieder korrigiert werde, ja, es ist kein League of Legends, es ist ein Arcana Drop.
Ja.
Aber es ist League of Legends, es ist dasselbe Universum. Das,
auf jeden
das
Fall.
Passt schon.
Auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich da auch noch ein paar neue Karten, auf die wir noch eingehen können. Aber tatsächlich gibt's da noch eine ganze Stange weiter. Und bist du bereit, jedes Secret Lair Drop einmal noch mal durchzugehen?
Nein, wir machen's trotzdem.
Genau, wir ziehen's einmal durch. Und zwar haben wir Secret Lair Cross Arcane, beziehungsweise League of Legends oder das, was alle Leute kennen als League of Legends. Das hat, wie wir es beim letzten Mal schon erwähnt haben, ein Path to Exile, ein Unstable Harmonics, also known as Rhystic Studies, ein Counterflux und ein Thren Dynamo mit dem alternativen Titel Hexcore. Dazu hinaus gibt's quasi noch das war die Begründung, das Artwork beinhaltet Spoiler-Sachen und deswegen haben sie es noch nicht revealed. Aber mittlerweile kann man die Karten auch sehen, und zwar für Duress, Seize the Day, mit dem alternativen Titel Round 2 und Crozen Grip mit dem alternativen Titel Dented Blows. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten für den Preis von 34,99 für Non-Foil. Traditional Foil gibt's das Ganze für 44,99. Aber damit ist es noch nicht genug mit Arcane, denn es gibt noch einen Cycle von Basic Lands, eben ein Plains, ein Island, ein Swamp, ein Mountain und ein Forest, eben mit dem Artwork der Serie. Ich weiß nicht ganz genau, ob es reine Screenshots sind. Ja, also es sind Screenshots aus der Serie, ein bisschen aufbereitet. Auch die leider kostet, der Land Cycle kostet 34,99 in Non-Foil und 44,99 in Traditional Foil. Dann haben wir, zu Innistrad Crimson Vow passend, Welcome to Castle Dracula. Das sind drei Karten, die eben das Dracula-Treatment haben mit einem alternativen Titel oben drüber und einem Untertitel, der dann die eigentliche Karte benennt. Und zwar haben wir Hunger of the Ancient One, was exquisit platt ist. Nightfeeder's Visitation, was Night's Whisperer ist. Und Draculas Tomb, was Phyrexian Tower ist. Also drei Karten zum Preis im Non-Foil 34,99, Traditional Foil 44,99. Und noch ein Magic the Gathering Redemption Code für eine Welcome to Castle Dracula-themed Sleeve. Dann, haben wir auch noch mal von Dracula Lands. Das sind klassische, wie ähnlich wie die Godzilla Lands, wo Dracula einfach mit dem Artwork sind. Also ein Plains, Island, Swamp, Mountain und Forest. Jeweils wieder 34,99 Non-Foil, 44,99 Traditional Foil.
Die aber in Full Art tatsächlich.
Genau, die sind in Full Art. Genau, die von Arcane vorhin im Video habt ihr es gesehen. Die sind quasi reguläres Artwork mit unten diesem Mana-Symbol für die Hälfte. Dann haben wir eine sehr witzige Secret Lair, und zwar Fibble Fib, Completely, Utterly, Totally Lost. Das sind fünf Karten, einmal Path to Exile, Well of the Lost Dreams, Frantic Search, Intruder Alert und Shell Dog Isle, oder doch Isle. Das sind fünf Karten, die eben im Artwork ein, Wo ist Waldo-mäßiges Artwork haben, wo man eben sich die Zeit mit vertreiben kann, Fibble Fib in dem Artwork zu finden, denn der, was ist ja ein Homunculus? Der geht ja immer verloren. Und
genau, der Homunculus, der Lost ist.
Genau, zum ersten Mal aufgetaucht in Totally Lost und ist ja mittlerweile auch eine eigene Karte in War of the Spark geworden. Auch diese Secret Letter kostet 34,99 in Non-Foil und 44,99 in Traditional Foil. Dann haben wir Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie mit Ravenous Chupacabra, Mana Gorge Hydra, Pathbreaker Ibex, Teemer, Sabertooth und Winding Constrictor. Fünf Monster in so einem comic-mäßigen Look. Ich weiß nicht, wie würdest du es beschreiben? Ist so ein bisschen sehr, sehr cartoonig einfach, oder?
Ja, es sind einfach so diese absoluten Cartoon, diese, man könnte fast schon sagen, Comic-Zeichenstile.
Ja, es ist so ein bisschen wie, es wirkt so ein bisschen wie eine aktuellere, modernere Version von sowas wie bei dem Cuphead. So ein bisschen. Ja, also so ein bisschen Saturday Morning ähnlich ist es dann. Auch da wieder 34,99 Non-Foil und Foil Etched 44,99. Dann Far Out Man, eine 5-Karten Singular Drop mit Ethergust, Counterspell, Fabricate, Fact of Fiction, Mystical Tutor, alle im Extended, beziehungsweise im Borderless Full Art mit dem Rules-Text noch mit drin. Auch tatsächlich hier 34,99 und 44,99 für Traditional Foil. Dann haben wir pixelsnowland.jpg. Pixel Artwork von den Snow-Covered Plains, Islands, Swamp, Mountain und Forest. Fünf Karten, 34,99 Non-Foil, Traditional Foil, 44,99. Und da gibt's noch mal die extra Auswahl mit Foil Etched für 44,99. Und genau, dann jetzt kommen wir zum großen Punkt. Heads I Win, Tails You Lose, eine besondere Secret Lair. Und zwar ist das ein einfach komplettes Commander-Deck mit fünf Karten, die jeweils auf beiden Seiten Artwork haben, von derselben Karte. Und zwar ein Foil Reservable Borderless Split, ich kann es nicht aussprechen. Also ZNDRSPLT, Eye of Wisdom oder Ocarn, Eye of Chaos, ein eben Foil Reversible Borderless Propaganda, Stitch in Time und Crack's Thumb. 45 Additional Foil Reprints, wo wir uns gleich die Deckliste noch angucken werden. 50 Non-Foil Reprints. Ein Super Special Coin. 2 Display Commanders. 10 Double Face Tokens. Eine Deckbox. Ein Life Wheel. Ein Strategy Insert. Und eine Reference Card für 115,99 €. Und einem Arena Redemption Code für eine thematisch passende Sleeve. Und das Ganze gibt's dann nochmal in einem Non-Foil-Bundle und in einem Foil-Bundle und in einem Ultra-Ultra-Bundle. Das alles kennt ihr mit den Höchstpreisen für das Ultra-Ultra-Bundle ist 544,99, also ein halber Taui.
Weil sie da schon einen ganz intelligenten Spruch gemacht haben mit The Bundle.
Oh ja, das stimmt. Und tatsächlich gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen dem, was ich eben gesagt habe, wo quasi alle Secretversary-Bundles drin sind und dann nochmal beide Secretversary-Bundles plus das Commander-Deck für 600 Euro.
Genau, das ist the Bundle, weil das andere ist nur the Bundle. Dann gibt es ja den Foil-Second-Bundle und Non-Foil-Second-Bundle. Und
genau.
Oh Gott.
Es ist sehr viel Produkt. Es ist sehr, sehr viel Produkt. Aber erster Eindruck, sagen wir erstmal von den traditionellen Secret Lair Drops. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das mal sagen. Von den normalen Secret Lair Drops irgendwas dabei, was dich persönlich anspricht, wo du sagst, ah, da zuckst du ein bisschen mit dem Portemonnaie, ob du dir das nicht kaufen möchtest?
Tatsächlich haben sie das Einzigste, was mich interessiert, versaut. Indem sie einfach das Arcane so echt bad gemacht haben. Ja, jetzt hat man noch so ein Bild von Jinx und von Vi ein bisschen aus der Nähe. Ja, okay. Nein, ich will Legendary Creatures haben. Ich will das Treatment haben, was alle anderen Franchises auch bekommen haben. Warum kriegt LOL das nicht? Dann haben sie diese Länder rausgebracht, wo ich zwischenzeitlich kurz vorm Weinen war, weil sie einfach nur Screenshots sind oder auch die Pixel Art Snowlands. Oder auch die Dracula sind noch die am interessantesten, weil sie halt irgendwie Full Art sind. Mhm. Und ich muss halt einfach sagen, warum 5 Länder für, gut, die Snowlands sind auch Full Art, aber trotzdem 5 Länder für 35 Euro Basic Lands. Wenn sie immer hingehen würden und würden sagen, okay, hier habt ihr 5 Swamps für 35, 5 Mountains für 35, aber wenn ich jetzt 5 Mountains haben möchte, dann brauche ich 5-mal dieses Set.
Ja, absolut. Absolut. Ich muss auch sagen, mit Ausnahme des Commander-Decks, was tatsächlich mich so ein bisschen vom Value überrascht hat, ist auch nichts dabei, was wirklich valuable ist. Also ich glaube, die Dracula Secret Lair mit Phyrexian Tower und Exquisite Blood, das sind noch so 2 Karten, die ganz, ganz gut sind. Oder wo ich weiß, dass sie ganz gut sind. Natürlich, die Arcane Secret Lair Drop hat natürlich Rhystic Study, was, glaube ich, die Kartenbringerkarte ist. Wir haben 2 Drops, die beide Path to Exile beinhalten. Also haben wir die Fibble Fib und die Arcane Drop. Aber allem in allem bin ich auch ein bisschen underwhelmed, was diese Drop angeht. Also
ich find's halt gut tatsächlich, weil ich habe darüber ja einen kompletten Blackie Talk gemacht, warum Secret Lair besser werden. Weil sie werden besser. Ich kenne mindestens eine Content-Creator-Truppe, die du auch kennst, die, glaube ich, jeder unserer Zuschauer erkennt, die dieses Fibble-Tipper jeder holen wird, sich einrahmend an die Wand klatschen wird. Ich kenne mindestens eine Person, die Dracula-Sachen sammelt.
Ja.
Also die Boxstopper. Der wird, also diese Person wird sowohl die Länder als auch die zuletzt Dracula-Sachen holen. Ich kenne genug Personen, die das Arcane richtig oder Arcana super hart feiern und sich die deshalb einfach holen werden, an die Wand schmeißen werden, sagen wir, ich finde das super. Weil du sollst ja eben dir ein Secret Lair rausholen oder 2 Secret Lair rausholen, die was für dich sind.
Ja.
Dieses Bundle machen sie auch nur für Leute, die halt extremst viel Geld haben und sagen, hier, ist mir egal, nehmt mein Geld, ihr seid glücklich. Ja. Aber alles andere ist so, man muss halt was finden, was einem gefällt. Ich persönlich finde zum Beispiel aus Far Out Man dieses Mono Blue Secret Lair total gut gelungen. Ich würde es auch niemals holen. Obwohl ich fast alle Karten daraus spiele, aber ich finde es sehr gut gelungen und so in diese Richtung sollten sie weitermachen. Ich finde die Richtung, die sie mit Zirkulär machen, wirklich, wirklich gut.
Was mir mal so langsam wieder, was ich so langsam mal wieder gerne hätte, wäre so ein Playset Secret Lair, wie ist es bei Lightning Bolt und was war das andere nochmal? War es Counterspell oder? Ne, Serum Visions. Serum Visions, das hatten sie auch nochmal. Serum
Visions hatten sie. Das war tatsächlich neulich eins da. Hat man nur nicht so wahrgenommen. Und zwar Mother of Runes.
Stimmt, doch,
gar nicht so lange
her. Da haben wir drüber gesprochen, ja. Das ist halt das Ding. Ach, keine Ahnung. Ich hätte gerne mal, also noch mehr, eher playable Sachen, weil Mother of Runes so schön und gut ist, ist halt aber auch quasi ausschließlich Legacy und Vintage, ne? Also.
Und da auch nur 1 oder 2 Decks tatsächlich.
Genau, das ist halt so ein bisschen das, was halt so schade ist. Warum sind da nicht mehr irgendwelche, weiß nicht, ein Playset Collected Company oder ein Playset, keine Ahnung, was gäb's da noch? Mir fällt jetzt gerade nur das
Valquella oder Lightning Bolt.
Lightning Bolt ist schon ziemlich gut oder halt so ein Removal-Ding, also so ein Playset Fatal Pushes oder so. Einfach mal so die Karten, die halt in mehreren Formaten auch Play sehen. Und man könnte das halt auch nutzen als Reprint-Geschichte, also wenn halt wirklich was super Teures hast, weiß nicht, wie ein Thoughtseize oder so, das ist halt als Secret Lair anzubringen, ist halt eine Möglichkeit, wo Leute dann, die eben auf dem Budget sind, sich dann für, weiß nicht, 34 Euro das halt eben zu sichern. Aber irgendwie ist das ein bisschen rausgefadet. Sie gehen sehr, sehr in die Commander-Richtung, aber das war ja auch von Anfang an schon Secret Lair, Secret Lairs Zielgruppe in gewisser Weise. Gucken wir uns doch mal apropos Commander. Genau, gucken wir uns mal apropos Commander mal das Deck an. Das ist, wie gesagt, ein vollwertiges 100-Karten-Commander-Deck, was ihr so, wenn ihr das so bestellt, bekommt ihr das für 115 Euro. Und die Deckliste ist schon, die ist schon ordentlich. Also das ist nicht unser pre-constructed Deck, was man im Laden findet, was vielleicht auch noch ein Problem ist, sondern wir haben auch sowas wie Daretti Scramp Servant. Wir haben natürlich die ganzen Promokarten, die wir schon eben genannt haben. Wir haben The Locust Guard. Wir haben schon halt wirklich Sachen so, ja, die, das ist halt schon eine optimiertere Liste, oder?
Also sie ist auf jeden Fall gut im Vergleich zu dem, was wir mittlerweile sehen. Ja, die neuen Commander-Decks werden auch wieder besser, gerade was die Mana-Base angeht. Aber grundsätzlich ist das schon auf einem ganz anderen Niveau. Was halt auch so ein bisschen dran liegt, dass es eben ja ein 115-Euro-Produkt ist. Ja. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, why? Also, warum kriegen Stores so komische Riesenboxen, die sich nicht verkaufen, weil die viel zu teuer sind? Und warum nimmt man nicht Tiddy-Teile und sagt, hey, jetzt habt ihr Commander-Decks, die ihr verkaufen könnt, als Secret Lair? Also, das wäre doch tausendmal cooler als so eine hässliche Display-Box, die sich niemand hinstellt, mit mittelmäßig hübschen Ländern, die halt tausendmal gereprintet wurden.
Ja, absolut. Und ja, keine Ahnung, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube schon, dass der Value, ich habe jetzt noch keine Value-Berechnungen wirklich gesehen, aber du hast hier, glaube ich, schon in den Farben hast du wirklich schon sehr gute Staples drin. Also zum Beispiel sowas auch wie Shadow Spear, natürlich Arcane Signet, aber auch hier Sakashima the Imposter, eben und so viele, is it spielbare Karten, dass unabhängig, ob du das Deck selbst magst oder ob die Promos selbst haben willst, du einfach die, das als Grundstein nehmen kannst für ein sehr solides Commander-Deck halt in den Izzet-Farben. Dafür finde ich es schon irgendwie interessant, aber ich würde mir halt wünschen, dass man das jetzt nicht nur einmal droppt, sondern dass das ein konstantes, wie du eben schon sagst, im Laden ein Premium-Produkt halt sein kann. Das kann auch gerne mal 80 Euro kosten. Sieht natürlich nicht so geil aus, neben den 40 und 20 Euro Commander-Decks, die man davor verkauft hat. Deswegen macht man es über Secret Lair Drops. Aber in der Theorie ist das schon echt eine super Liste, die sich, glaube ich, sowohl Neueinsteiger als auch Commander-Veteranen gerne irgendwie dazufügen. Aber ja, es ist halt so ein bisschen weird. Auch so die Promokarten, weil es ist ja quasi nur eine normale Secret Lair mit drin, alle sind quasi doppelt geprintet, aber mit demselben Text drauf, ne?
Genau, es ist beides mal dasselbe, es hat halt nur ein anderes Artwork, wie zum Beispiel Crux Thumb, der auf der einen Seite so in so einem Lavasee steckt und bei dem anderen sind so ganz viele Schrauben dadurch und was nicht alles. Ja. Es ist ganz witzig, wie sie es machen, weil sie halt beides mal auf der einen Seite so ein Wisdom mit so Augen und so weiter und auf der anderen Seite so dieses Chaos mit aufnehmen, weil sie eben die beiden Commander machen. Die beiden Commander sind ja nicht neu, die sind ja aus Battlebond.
Genau.
Und die waren damals schon sehr, sehr, sehr beliebt. Ich kann euch aber aus eigener Erfahrung sagen, das ist kein Commander-Deck, was ihr euch kauft, woran ihr ewig Spaß haben werdet mit jeder Commander-Gruppe. Ja. Weil ihr werdet es kaufen, ihr werdet es spielen und wenn ihr, nachdem ihr 30 Münzen geworfen habt, nicht von euren Mitspielern umgebracht wurdet, dann spielt das kein zweites Mal, weil dann werdet ihr umgebracht. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr, sehr stranges Commander-Deck, was sie sich ausgesucht haben, was gut ist. Was man aber halt auch sagen muss, warum gehen sie da nicht hin und sagen, hey, wir drucken einfach alles in Foil? Warum ist die Hälfte in Foil und die andere Hälfte ist in Non-Foil? Warum sagt man nicht, okay, wir haben ein Non-Foil-Produkt, was wir für 90 anbieten und ein All-Foil-Produkt für 130? Habe ich nicht verstanden.
Ich muss tatsächlich auch noch einen anderen Punkt einbringen, und zwar, was man immer sagt bei den 40 und 20 Euro Commander-Decks, ist halt die Landbase. Die Landbase ist so schlecht. Ja. Und hier hast du jetzt ein Commander-Deck, was 115 Euro kostet, und da ist immer noch kein Shockland, immer noch kein Fetchland drin, wo ich denke, also dann packt das halt nirgendwo nie rein. Und das finde ich halt auch ein bisschen nervig, weil spätestens da hätte ich mir echt gewünscht, dass sie einfach gesagt hätten, das muss keine Promo sein, das muss nicht mal Foil sein, das muss einfach nur quasi mit drin sein, damit du halt wirklich sagen kannst, du hast hier halt ein überdurchschnittlich starkes Commander-Deck, auch wenn nicht jeder damit spielen will oder dagegen spielen will, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Aber ja, also und vor allen Dingen halt 115 € ist natürlich nochmal ein neuer Peak, wo Commander-Decks in Magic the Gathering dann landen. Glaubst du, sie würden Ähnliches mal machen, nicht für Commander-Decks, aber für Modern-Decks oder für, keine Ahnung, Pioneer-Decks oder sowas? Glaubst du, das ist jetzt was, wohin wir uns bewegen?
Ja und nein. Ich denke, dass sie es probieren werden. Ich denke aber nicht, dass es funktionieren wird. Weil wir da noch in einem ganz anderen Rahmen sind. Also ich habe schon Aufstellungen gesehen, die Deckliste kannst du auch 1:1 so zum Beispiel auf Cardmarket droppen. Mhm. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich nachguckt habe, waren die Karten bei 198 €. Non-Promo, alles. Mhm. In Excellent oder besser auf Deutsch oder Englisch. Gemischt. Mhm. So. Und ich muss halt sagen, ja, es ist ein sehr günstiges Deck, in Anführungsstrichen, weil es nur ein 200 € Commander-Deck ist, was halt immer noch sehr teuer ist. Die wichtigste Karte in dem Deck fehlt, weil sie nicht drucken dürfen. Mhm. Und zwar ist das der Frenetic Ifrit. Mhm. Das ist eine Reserved-List-Karte, 3-Mana, 2-1 fliegend. Der hat 0 Doppelpunkt, wirft eine Münze, wenn du den Flip richtig gewinnst, face der aus, ansonsten wird er geopfert. Mhm. Der Trick hierbei ist, du nimmst den Effekt und setzt den 1 Million auf den Stack. Und dann wirfst du 1 Million Münzen und egal, ob der ausgefällt ist oder geburried wurde, so oder so, die anderen Effekte musst du trotzdem machen und du wirfst trotzdem eine Münze. Und damit ist dein Chaos zu stark und haut einfach nur Leute kaputt.
Ja, verstehe.
So. Konnten sie nicht drucken, ist eine Kombo-Karte. Erstens, niemand will gegen Kombo spielen. Zweitens, konnten sie nicht drucken, Reserved List. Mhm. Warum suche ich mir da nicht ein Deck, was irgendwie nicht in die Richtung geht? Klar, es ist random, es ist Münzenwerfen, es ist witzig. Sie haben ja auch vom Artwork, vom Stil her sich sehr nah an Unsets tatsächlich bewegend durchgesetzt. Mhm. Es sind aber so viele Wenn und Aber. Ich glaube, dass es ein Erfolg wird. Alleine weil, hier muss ich einmal ganz kurz unseren Gast aus der letzten Folge zitieren. Es ist das erste seiner Art.
Ja.
Und ja, das haben wir öfter. Also wenn ich mir jetzt angucke, was zum Beispiel auch diese Playmat teilweise gehandelt wird, weil es einmal eine Playmat bei Secret Lair dabei gab. Dämlich. Naja. Noch weil es die erste Secret Lair Playmat war.
Und dann ist sie auch noch so hässlich.
Ja, unschlecht gedruckt tatsächlich.
Ja, fürchterlich.
Also da muss ich halt sagen, das wird bei dem Commander Deck genauso sein. Ich werde es mir, weiß ich nicht, ob ich es mir holen werde. Ich will es auf jeden Fall aufmachen und den Leuten zeigen. Ich habe auch schon mehrere Angebote, dass ich das aufmachen kann. Wenn die Leute es auch wirklich kaufen, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber so für mich zum Kaufen, muss ich sagen, boah, da würde ich fast schon eher in den sauren Apfel beißen, das Ding für 198 € auf Cardmarket bestellen, könnte es jetzt morgen schon spielen, statt irgendwie im Sommer nächsten Jahres.
Ja, das stimmt. Das ist halt echt so ein Ding, ne? Also ich würde, glaube ich, wenn ich rein vom Value her gucken würde, wäre, glaube ich, das Commander-Deck das Interessanteste für mich. Ich werde es mir dennoch nicht kaufen, weil es ist Weihnachtszeit und Geschenke wollen gekauft werden. Und da fällt das halt ein bisschen unterm Tisch. Genauso wie alle anderen Secret Lair Drops. Wie gesagt, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, yo, da habt ihr mich jetzt erwischt. Es fehlt noch ein bisschen. Ich denke, wir müssen mal wieder so ein bisschen die Kerbe schlagen Richtung Playset Secret Lairs für mich oder halt sowas wie die Shockland Secret Lair, die wir auch ziemlich nice
oder
hatten.
Oder eine Feather. Wenn jemand von Wizards zuhört, eine
Feather. Das wäre natürlich auch geil. So ein Set Feather und dann so, weiß nicht, hast du noch 5 Karten dazu, so Deviant Strike und so weiter, diese ganzen klassischen Pump-Spells. Da wäre ich on board. Ich sammle ja jede Feather. Von daher, auf jeden Fall. Bei dir, du würdest ja auch quasi nur das Commander-Deck, wenn überhaupt, kaufen, oder?
Ja, tatsächlich. Ich bin am Überlegen, trotzdem die Arcana-Sachen mitzunehmen, weil ich sie einer Bekannten von mir schenken möchte, weil sie halt ein riesengroßer Arcana- bzw. League of Legends- bzw. Jinx-Fan ist.
Ja.
Ja.
Okay, aber wie gesagt, lasst uns auf jeden Fall teilhaben, wenn ihr euch was kauft und wie ihr momentan so mit den Secret Lair Drops so zufrieden seid oder ob ihr auch enttäuscht seid. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Gerne in die Kommentare auf Twitter oder in Discord damit. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema und zwar Magic the Gathering Las Vegas ist der, ja, so ein bisschen Off-Brand-Name für Grand Prix Las Vegas, was aber eines der größten Grand Prix war in Amerika, weil eben Las Vegas so ein hohen Partystellenwert hat in Amerika und die Leute dann gesagt haben, ach komm, nach Las Vegas, da gehen wir doch mal hin zum Grand Prix. Grand Prix gibt's aktuell nicht mehr, deswegen hat Channel Fireball gesagt, hey, wir machen das Ding einfach selber und auch aktuell gucken wir mal, wie das damit Corona so läuft. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit ein Flesh and Blood Turnier auch in Las Vegas, auch von Channel Fireball. Und da hat man sich wohl gedacht, okay, das klappt schon ganz gut. Wir probieren das jetzt auch mal mit Magic the Gathering.
Die Woche davor, glaube ich sogar.
Das kann gut sein. Das war relativ zeitig davor. Und das Event fand jetzt statt am 19.11. bis 21.11. eben, wie gesagt, von Channel Fireball. Ein definitiv nicht Grand Prix. Und es gab viele Events. Es gab Side-Events mit Standard, Limited, Commander. Also es gab wieder eine Command-Zone. Gab es zwei Main-Events. Einmal ein Draft und einmal ein Modern. Mit einem Preispool von $25.000. Nicht wenig, aber jetzt auch nicht die höchste Zahl, die wir quasi gehört haben. Und wir reden hauptsächlich über Modern heute, und zwar über die Top 8, denn wir wollen das ein bisschen dafür nutzen, zum einen Paper-Events im Generellen immer wieder zu diskutieren und zum anderen, wie Modern sich gerade so entwickelt. Und zwar, die Top 8 sieht wie folgt auf. Wir haben auf Platz 1 Rakdos Lurrus oder Rakdos Discard von Edwin Colorin. Der hatte den ersten Platz bei diesem Event abgestaubt. Kurz dahinter ist mit 4-Color Creativity Steven Perlman. Auf Platz 4 teilen sich Junt Midrange von Nathan Steuer und Infect von Jeff Zhao. Dann der Rest der Top 8 ist Hardened Scales von Joel Leprey, Amulet Titan von Levi Sprung und Amulet Titan von Andy Wilson. Und als letzter Platz, oder zumindest hier zuletzt aufgeführt, 4-Color Control von Ivan Espinosa. Und es klingt jetzt erstmal sehr divers. Also wenn man sich die ganzen Decknamen anguckt, wir haben nur ein Deck, was doppelt drin ist mit Amulet Titan. Aber wenn man genauer hinguckt, haben wir eben insgesamt 4 Decks mit Lurrus. Also das Rakdos Lurrus Deck, das, ich hab's mal Zuma Junt Midrange genannt, weil es nicht das klassische Junt ist, was man mit Liliana of the Veil und den ganzen klassischen Karten denkt, sondern es ist halt wirklich Lurrus, alles 2 Mana oder weniger. Das ist dabei, dann Infect beinhaltet Lurrus, Hardened Scales beinhaltet Lurrus. Also 4 Decks in der Top 8 haben Lurrus. Fast alle Karten oder fast alle Decks beinhalten hauptsächlich oder zu großem Teil eben Modern Horizons 2 Karten wie Ragavan. Und halt, man hat allgemein schon in jedem Deck irgendwo was von Rot oder Schwarz, eben Ragavan und diese ganzen Elemental-Geschichten mit drin. Wie ist denn dein erster Eindruck so? Ist das so eine Top-8-Liste, auf die du bei Modern gucken würdest und sagen, ja, das passt zu Modern, das ist so übliche Mischung, das geht schon echt in Ordnung, oder siehst du ein Problem eventuell?
Tatsächlich sehe ich genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Modern ist aktuell ein sehr schönes Format. Für jeden, der Legacy spielen möchte. Wir haben mit dem Hardened Scales Lurrus eine Art von Affinity mit dabei, was immer schon ein All-Time-Goodie ist, was die Leute totgesagt haben, nachdem die Moxe gebannt wurden, was aber immer noch super gespielt werden kann. Das Sulta Infect hat mich doch sehr, sehr überrascht, weil es halt wirklich mit dem Schwarz in dem Infect wirklich sehr, sehr interessant war. Und ja, das Junt, was du so Dinge genannt hast, war ja auch mit Ursas Saga und so weiter und Lurrus da eher in die Richtung getrimmt. Und das auf dem ersten Platz muss ich sagen, das sieht für mich nach einem BG Rocks aus, nur dass du kein BG Rocks spielst, sondern ein RB Rocks.
Das stimmt schon echt.
Echt super interessante Mischung. Ich muss sagen, ich finde dieses Indomitable Creativity sehr, sehr interessant.
Ja.
Und was mir tatsächlich fehlt, aber das liegt wahrscheinlich dran, dass es einfach nicht wirklich so krass vor Ort war, Elementals. Mhm. Elementals ist meiner Meinung nach eins der Top-Tier-Decks, die aktuell Modern zu bieten hat. Mhm. Und Elementals, klar, verliert gegen Titan, sehe ich ähnlich. Aber ansonsten ist die Top 8 gemacht für Elementals. Und Elementals rockt auch immer noch sehr, sehr viel.
Das auf jeden Fall.
Voll mit Modern Horizon 2 Karten.
Gerade wenn man die Top 8 vergleicht mit der allgemeinen Metagame von Modern, also was so momentan sehr viel gespielt wird, hauptsächlich bei MTG Online, fallen halt schon die Top-Reiter irgendwo auf, dass sie fehlen. Zum einen haben wir kein Izzet Murktide, kein Izzet Agro oder Blitz-Style-Deck in der Top 8 zumindest. Natürlich wurde es gespielt, aber halt eben nicht in der Top 8. Hammer Time, das aktuell von den Zahlen her beliebteste Deck in Modern, ist komplett weg. Wir haben kein Death Shadow, wir haben kein Burn. Unter eben das Elemental-Deck, was du halt auch sagst, das fehlt halt wirklich auch. Und das zeigt, glaube ich, wieder so ein bisschen den Unterschied zwischen Online und Paper, weil ich glaube, das liegt sehr krass daran, dass die Leute eben das spielen, was sie eben da haben und was sie eventuell schon länger spielen, sprich Infect und Hardened Scales und Amulet Titan, das sind halt eben Sachen, die gab es schon vor langer, also vor längerer Zeit, die sind jetzt natürlich populärer geworden. Und das ist natürlich, das hat man natürlich angepasst. Also gerade in Infect, wenn du die Liste anguckst, ist sehr interessant, sie spielen 4 Phyrexian Crusader, was ein sehr guter Meta-Call ist gegen eben das rot-schwarze Meta, weil der eben Protection hat und Infect. Und das ist halt eben so ein von Red and White, sorry. Aber Red eben White. Red sehr, sehr wichtig für die ganzen roten Kreaturen. Und das ist halt schon ein sehr, sehr interessanter Call, den halt eben da mit reinzunehmen. Und der ist auch sofort im Preis gestiegen, by the way.
Auch hier bei uns. Nicht gerade wenig. Echt nicht wenig.
Genau, aber das ist halt schon so ein Ding. Aber siehst du es allgemein, also anders gesagt, findest du das Modern, was wir jetzt haben, problematisch? Würdest du dir das alte Modern wieder zurückwünschen? Oder ist es was, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt einfach Modern Horizons Modern und das akzeptieren wir jetzt einfach so? Also jeder muss halt quasi akzeptieren, dass Modern Horizons 2 hauptsächlicher Part von der Meta ist und dann sind wir alle happy?
Also tatsächlich gehe ich mit dem zweiten Part. Mhm. Wir haben jetzt ein Modern, was nicht mehr das Modern ist von früher. Früher war alles besser, das wissen wir alle. Mhm. Aber es ist das, was ich schon seit Monaten prophezeie. Modern wird Legacy, Pioneer Modern. Ja. Also dieser Swift darin wird passieren. Alles andere an Eternal-Formaten wird hinten runterfallen. Entweder werden sie Modern und Legacy irgendwann fusen oder sie werden Legacy komplett kicken und sagen, hey, unser Eternal-Format ist Modern. Mhm. Und hier haben wir dieses neue Midrange-Format, das ist dann Pioneer. Und dann haben wir Standard als Standard. Und ich denke tatsächlich, dass wir in dieser Rotation aktuell mittendrin stecken und die Leute haben es noch nicht ganz so realisiert und hängen noch da. Ja, Modern, es kommt eine Endbannwelle. Okay, lasst uns mal bitte hier Splinter Twin entbannen. Danke. Ja. Statt dass wir einfach sagen, okay, das ist halt, ja, das hat null Impact. Warum heult ihr, dass das Ding entbannt werden soll? Es hat null Impact. Ja. Und es ist ein ganz anderes Format. Es ist ein vollkommen anderes Format. Ja, die Gesichter sind gleich. Amulet Titan, Tron, Burn, USW. Mhm. Aber es ist ein anderes Format, finde ich zumindest. Ich meine, für dich als jemand, der sich sehr stark und sehr gut mit den Pioneer-Sachen identifizieren kann, ist es ja auch so ein kleines Träumchen, weil dadurch natürlich der Fokus auf das mittlere Kind, sage ich mal, eben mehr auf Pioneer rückt, oder?
Ja, so sollte man eigentlich meinen. Also das Interessante ist trotzdem, dass nicht, oder dass ich glaube, die Wahrnehmung von Pioneer ist immer noch deutlich negativer als ursprünglich wahrgenommen. Also es war tatsächlich ein Punkt im Pioneer-Subreddit, was halt letzte Woche jemand mal geschrieben hat, so von wegen, warum ist eigentlich die allgemeine Rezeption von Pioneer so negativ? Aber es ist halt einfach, weil die Leute sind Modern gewöhnt, die Leute sind halt eben Commander und Standard gewöhnt, aber Pioneer ist halt irgendwie so ein komisches Format, wo viele Leute, glaube ich, schon bevor es überhaupt wirklich Zeit hatte zu wachsen, schon viele Leute abgeschrieben haben, gesagt, das ist Quatsch, das will sowieso keiner spielen. Und daran hapert es gerade so ein bisschen. Genau. Und Kombo-Sommer und diese ganzen Bann-Problematiken, das hat auf jeden Fall nicht auch geholfen. Aber ich würde dir auch zustimmen, dass halt das Modern einfach halt jetzt gerade wirklich so ein komplett anderes Ding ist. Und ich glaube wirklich, dass Modern-Spieler, die aktuell happy sind mit Modern, und das möchte ich ja wirklich niemandem quasi abreden, dass die wirklich auch sehr viel Spaß haben werden in Zukunft mit Modern. Für mich persönlich war es halt gerade so an einem Punkt, als halt Modern Horizons 2 rauskam, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, ja krass, jetzt kommen so viele neue Sachen mit, aber viele meiner Go-To-Decks sind halt, oder ich sag mal, mein Haupt-Go-To-Deck mit halt Boggles, hat's halt komplett gekillt und irgendwie hat's mir dann diese neue Spielweise mit, keine Ahnung, wie viele Free-Spells haben wir jetzt? Wir haben den ganzen Force-Cycle, wir haben den ganzen Elemental-Cycle mit Evoke und ich mag einfach irgendwie diese Idee von Free-Spells.
Die Packs
gibt's noch.
Wir haben noch andere Sachen, die mit Evoke noch dabei funktionieren.
Ja.
Wir haben wirklich eine Menge Free-Spell-Sachen.
Eben, und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Ding, wenn ich mir die Top-Decks halt angucke, das ist halt alles so entweder superschnelle Combo-Gedöns oder halt 3000 Euro Control-Decks und das ist halt irgendwie nichts mehr so in der Mitte. Irgendwie so Sachen, wo du halt mit einem Budget irgendwie reinkommen kannst. Klar, man kann immer auf Burn zeigen und Burn funktioniert ja schon irgendwie immer, aber dann siehst du halt, was alles ein One-Drop mit Ragavan macht und denkst einfach, okay, ja. Also entweder akzeptiere ich jetzt, dass das das Go-To-Power-Level für ein One-Drop ist in Modern, oder halt ist es halt nicht mehr mein Format. Und das ist halt momentan, wo ich gerade bin persönlich, dass ich halt sage, Modern ist halt irgendwie, mich kickt gerade keiner der Decks so wirklich. Und deswegen fokussiere ich mich halt auch privat sehr viel auf Pioneer und hoffe halt, dass das jetzt so das neue Modern wird. Und Wie findest du es denn allgemein, dass wir jetzt zumindest in Amerika wieder so in die Richtung große Paper-Events gehen? Ist das was du sehen könntest, dass das jetzt auch bald wieder auf uns zukommt? Oder ist das vielleicht jetzt gerade schlecht?
Ja, jetzt gerade ist es vielleicht die Thematik sehr schwierig anzusprechen, nachdem wir jetzt wieder kurz vor alle müssen zu Hause sitzen und dürfen nur noch Däumchen drehen stehen.
Ja.
Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich mag das. Ich fand das sehr cool, das zu sehen. Ich habe sehr viele befreundete Judges, die vor Ort waren, auch teilweise europäische Judges, die vor Ort waren.
Mhm.
Sowohl beim Flesh and Blood, das sah ein bisschen weird aus, weil die Flesh and Blood Judges tragen gelb-schwarz. Die sehen aus wie so kleine, fleißige Arbeiterbienen. und die haben bisher nur eine Einheitsgröße, was manchen Judges nicht ganz so gut gestanden hat. Und natürlich das Magic-Event, also gerade Channel Fireball fand ich gut, dass Channel Fireball das in die Hand genommen hat, weil eigentlich sind sie ja von dem ganzen Grand Prix und so weiter von Wizards getrennt worden. Also sie haben ja das Channel Fireball-Event, hat ja offiziell keine Connection mehr zu Wizard of the Coast.
Das stimmt.
Dementsprechend muss man das als eigenständiges Event sehen von Channel Fireball, wie das zum Beispiel auch Star City Games macht.
Ja.
Die haben das ja schon seit Jahren oder vor Jahren schon gemacht, dass sie ihre eigene Series aufgerufen haben, eigene Turnierreihe, eigene Formate, die dann gespielt wurden. Also nicht eigene Formate, sondern jeder Sonntag oder Samstag war dann ein anderes Format. Die haben kleine Grand Prix gefeiert.
Ja.
Wäre halt cool, wenn das in Europa auch funktionieren würde. Ich hatte jetzt neulich immer die Umfrage gestartet, wo die Leute dann gerne einen Grand Prix in Deutschland sehen wollen würden. Mhm. Und das ist halt schon, ja, so ein kleines Träumchen wieder, weil Bochum ist halt lange her, dass wir in Bochum den letzten deutschen Grand Prix hatten.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen halt diese ganzen, also das ist halt wirklich das Ding mit den großen Paper-Turnieren. Ich mag halt so diese Convention-Geschichte davon. Ich weiß nicht mal, ob ich, wenn ich mir so ein Turnier mitmachen würde, ob ich da wirklich das Main-Event spielen würde, ob ich einfach quasi hingehen würde, ein paar Side-Events, ein bisschen Commander, was weiß ich. Einfach sich mit einem Punkt haben, wo man sich halt eben treffen kann. Und ich weiß, dass halt bei der Comic-Con gab es so ein kleines bei dem GameStop-Stand, da waren ein paar Leute und haben da Magic gespielt. Aber das ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen, was wir mit großen Paper-Events
machen. Das ist was ganz anderes. Ich war ja auf mehreren Grand Prix, ich war auf Card Market Series auf mehreren Events.
Ja.
Und ich muss sagen, es ist auch selbst so eine kleine Sache wie bei uns im Ruhrpott, Bottrop oder die Trader Liga oder ähnliches, was kleine, in Anführungsstrichen, kleine Läden veranstalten oder eben auch Privatpersonen veranstalten. Es sind großartige Events. Dann sind das nur 100 Leute, nur 100 Leute auf zwei Events verteilt. Und, oder beim Trader waren es, glaube ich, am Ende 400 Leute mit Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball Z und was nicht alles. Es ist so eine coole Atmosphäre. Du läufst rum, du hast einen Trader da, du hast andere Händler da, du hast Leute da, mit denen du dich reden kannst. Leute, die du nur auf diesen Turnieren oder auf diesen Grand Prix siehst, oder sonst wo. Und das ist halt so cool. Es ist so dieses komplette Convention-Feeling. Das ist,
Ja, ich vermisse es. Ich vermisse es auch tatsächlich. Ich finde es tatsächlich interessant, weil sie haben quasi die amerikanische Variante von 3G gemacht. Also du musstest halt getestet, geimpft oder genesen sein. Wobei ich mir fast schon wünschen würde, einfach nur, damit man noch ein bisschen, glaube ich, die allgemeine Sicherheit runterstufen würde, dass wenn so ein Event in Deutschland oder Europa oder was, dass es halt so 2G Plus Variante ist, weil ich glaube, das ist momentan das, womit ich mich am wohlsten fühle bei den allermeisten Events oder im Restaurant oder whatever, dass man einfach sagt, okay, nicht nur habe ich den Top-Schutz, der gerade quasi drin ist, falls ich mich anstecken soll, dass ich das gut überstehe und halt eben, ich habe einen Nachweis, dass ich jetzt aktuell nicht ansteckend bin, und ich glaube, dann könnte man das schon auch wieder in Angriff nehmen, auch wenn natürlich Zahlen aktuell in Deutschland was komplett anderes zeigen. Aber es wäre ja schön, irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht mal eine Card Market Series, eine Trader Online, irgendwas Geschichte zu machen. Und vor allen Dingen die Zahlen, die sprechen ja auch komplett dafür. Ich meine, das ist ein in Las Vegas gewesenes Event. Wir haben immer noch Covid-Gedöns und trotzdem waren irgendwie, musste man bei 1400 Leuten irgendwann mal einen Strich ziehen und sagen, okay, wir können jetzt nicht noch mehr Leute hier zulassen für unser Hauptevent. Das hat sich schon extrem gelohnt.
Da wären mehr Leute gekommen.
Da wären easy mehr Leute gekommen, ja.
Es kommt jetzt noch nicht an die Zahlen dran vor Covid, beziehungsweise auch einfach an zum Beispiel Bologna. Bologna war eins der größten Events der letzten Jahre. Weil einfach die meisten Legacy-Leute halt diesen einen Grand Prix hingefiebert haben.
Ja.
Aber auch die anderen Grand Prix mit ihren 3.000, 4.000 Leute, das sind große Events.
Voll.
Und wenn man dann bei 1.400 schon sagt, wir schließen, da hätten wahrscheinlich auch locker 3.000 bis 4.000 Ränge. Und die hätten die gefunden, die da rein wollten.
Ja.
Also das hätte ich gesehen. Sie hätten es nicht machen können. Klar,
ja, natürlich.
Den Platz hast du nicht. Aber es zeigt halt, die Leute haben Bock da drauf. Und ja, ich hoffe ja immer noch innerlich, dass das Wizard so solche Zeichen sieht und realisiert, ja, es ist zwar ganz cool, dass wir Competitive Play abgeschafft haben und Professional Play und jetzt alles auf Local Game Stores abwiegen, aber vielleicht sollten wir doch irgendwo uns einen eigenen Stand machen und nicht bei GameStop am Stand stehen oder so.
Ja. Ja, es wäre schön, ne, dass man mal so eine höhere Präsenz mal wieder hat, aber klar, die Zeiten sind gerade schwierig, aber unabhängig davon, wie seht ihr das? Würdet ihr, wenn ein solches Event, wenn ein Grand Prix-ähnliches Event in Deutschland stattfinden würde, wäre das was für euch? Würdet ihr euch da anmelden? Und ist das was überhaupt für euch? Oder sagt euer zu Hause zocken, im Laden zocken, das reicht euch erstmal? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn ihr das in die Kommentare oder im Discord schreibt oder auf Twitter, wo auch immer ihr wollt.
Absolut, aber hierbei ganz, ganz wichtig, seid nett zueinander.
Ja.
Also gerade bei dem Thema wissen wir alle, das ist ein Reizthema für alle Parteien, alle Leute und so weiter und so fort. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie einen Krieg auslösen und dementsprechend seid nett zueinander. Danke.
Ja, jeder, der Magic the Gathering spielt und genießt, ist fair und das ist absolut klar. Und nur weil wir uns große Paper-Events wieder zurückwünschen, heißt das nicht, dass ihr euch das auch machen müsst. Oder vielleicht wart ihr auch noch nie auf dem Event, das war auch komplett fein. Also viele Leute haben ja mit Covid erst angefangen und wäre vielleicht ja was mal ganz Nettes anzuschauen. Aber für ihn wichtig, nochmal zu sagen, so große Events sind halt eben nicht nur Main-Events, sondern eben hat er auch Shops, man hat auch meistens Artists, von denen man Sachen signieren lassen kann. Da würde sich auch schon lohnen, mal so einen Tag hinzugehen und einfach ein bisschen sich umzuschauen. Ich fand das eigentlich bisher immer ganz schön bei den paar, wo ich denn da war. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, es ist das verrückteste Set oder eine neue News, die jetzt gekommen ist. Und zwar, zu welchem Set haben wir denn was gehört? Und was ist denn das, worüber sich gerade alle aufregen?
Ja, wir haben zu Infinity.
Ja.
Weil wir haben natürlich die Infinity-Saga von Marvel, da muss Magic jetzt auch mitmachen. Nee, Spaß beiseite, es ist ein neues Unset. Wir haben ja schon bekannt gegeben bekommen, gibt ein Unset in Space. Das haben wir in dem Was kommt 2022 Spoiler-Video alles bekommen. Jetzt wurde offiziell gesagt, das Set kommt am 1.4.2022 raus. Das wurde von Maro auf seinem Blocker-Talk rausgeworfen. Und ja, dann kam ein Artikel. Im Artikel kamen die ersten Bilder. Bevor wir da hinkommen, natürlich bekannt, es gibt Schockländer da drin, die haben eine gewisse Seltenheit im Vergleich zu normalen Full Art Basics. Es gibt Full Art Basics. Und das ist so, dass das ein Schockland alle 24 Booster auftaucht, soweit ich es richtig in Erinnerung habe.
Genau. Was halt ungefähr, glaube ich, resultiert in 1,5 pro Boosterbox, pro Draftbox. Genau. Da können wir ja gleich auf jeden Fall noch drüber reden, ob das nicht eine vertane Chance ist.
Sollten wir, weil dazu kommt ja noch, dass die Dinger ja in Foil und in Galaxy Foil als Boxtopper dabei sein können. Das heißt, wir haben Boxtopper.
Ja.
Und ja, wir haben Boxtopper und wir haben noch was ganz anderes. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir Collector Booster.
Genau, es gibt Collector Booster, die natürlich es gibt wieder ein Showcase Frame, der wieder ganz futuristisch und anders aussieht. Aber tatsächlich so die größte News, die mit Unsanctioned und die mit Unsets im Allgemeinen eigentlich jetzt geändert wurde, ist, die alten Unsets, die waren immer sehr bekannt unter den silberrandigen Karten. Das war damals halt zu einer früheren Zeit, wo das erste Unglued rauskam, halt die Entschuldigung, das Erkennungsmittel, wo man gesagt hat, okay, die ist nicht für Tournament Play geeignet, weil es damals ja nur, ich glaube, es gab nur Extended oder ne, Typ 1 und irgendwie Typ 2, was quasi Legacy
Typ
und 1, Standard
Typ 1, war. Typ 1,5, Typ 2.
Genau, es gab irgendwie Vintage, Legacy und Standard und so ungefähr kann man
sagen. Da war es noch nicht Legacy, da war es noch Extended, aber ja, ja, genau, es gab diese, so Format, paar Turnierformate, ja, wovon es echt nicht viele waren. Mhm. Und dann gab es halt zusätzlich die Möglichkeit, was damals schon niemand bezweifelt hat, Casual einfach 60 Kartendecks, gib ihm jede Karte, die du hast, konntest du spielen. Mhm. Da konntest du auch Silberrandig spielen, du konntest Goldrandig spielen, mhm, ohne Probleme. Also dieses normale Casual, was wir heute vom Commander kennen.
Genau. Und im Endeffekt, was dieser Artikel auf dem Mothership, also auf magic.wizards.com, ganz schön beschreibt, ist halt, dass Mark Rosewater quasi dieses Set, also Unfinity, designt hat. Und dann kam Dungeons and Dragons raus und Die Rolling wurde introduced in einem Standard-Set, in einem Premier-Set. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, inwieweit können wir eigentlich noch quasi An-Karten oder Silver-Bordered-Karten, ehemalig Silver-Bordered-Karten und Black-Bordered-Karten trennen? Und haben dann noch mal quasi alle Karten durchgeguckt, die sie designt haben, und gesagt, okay, funktioniert das in Black-Border, funktioniert das nicht in Black-Border? Und dementsprechend gibt's jetzt keine Silver-Bordered-Karten mehr in diesem Set. Alle Karten haben Black-Border, aber sie unterscheiden sich mit dem Holo-Stamp, was unten diese kleine bei Rares und Mythics hauptsächlich im bei normalen Karten ist halt dieser ovale Holo-Stamp, der dieses Magic-Symbol häufig hat. Und das hat bei den ehemalig Silver-Bordered-Karten, die nicht turnierlegal sind, die nicht ins Legacy, die nicht in Commander, die nicht in Vintage reingehen, das ist bei diesen Karten, ehemalig Silver-Bordered, eine Eichel. Weil natürlich Eicheln mit Eichhörnchen quasi das Symbol für diese Unsets sind, was halt so diese Mimigkeit von den Spaß-Sets quasi sagt.
Modern Horizon 2, das Spaß-Set.
Ja, so wirklich. Und ja eben, alle Karten in Unfinity, die einen ovalen Holostamp haben oder gar kein Holostamp, weil sie Uncommon oder Common sind, die sind legal für Legacy, Vintage und Commander. Wo, glaube ich, das späteste ist das quasi, also für Commander ist es quasi das, was es am interessantesten macht oder wo es halt, glaube ich, die meisten Interaktionen gibt. Aber ja, wie fühlt sich das für dich an als Legacy-Spieler, dass du jetzt quasi auf dieses Unset, wenn Preview-Season ist, nochmal mit ganz anderen Augen gucken musst?
Also ich muss halt sagen, ich hab's ja theoretisch schon vorhergesagt, weil bei Ikoria hat man genau das Problem. Ich habe bei Ikoria genau eine Sache gesagt. Ikoria ist ein Unset. Mhm. Weil es gab in Ikoria Mutate, wo du eine Karte drauf oder drunter gelegt hast.
Ja.
Es gab aber in dem Unsanctioned und im Unstable, gab es Kreaturen, die du eben mit Half Cat, Half Pony zusammensetzen konntest. Mhm. Das war nichts anderes wie Mutate.
Das war schon recht ähnlich.
Nichts anderes. Ja. Und dementsprechend haben sie eine Fähigkeit, die in einem Unset war, in ein normales Set übernommen. Mhm. Ich glaube auch, dass es nicht die einzige Fähigkeit ist und sein wird und wahrscheinlich später auch so sein wird, dass es auch andere Sachen, die in einem Unset ganz witzig waren, wie zum Beispiel ein Würfel rollen, auf einmal völlig normal sind in Magic. Und crazy Zeiten, by the way. Und wir deshalb einfach auch uns überlegen müssen, welche Karten, welche Sachen sind denn überhaupt noch so crazy, dass man sie nicht mehr in normalen Sets benutzen kann. Ja. Ich bin ganz glücklich, weil sie nicht gesagt haben, Modern Legacy Vintage Commander.
Das wäre, glaube ich, wär noch richtiger.
So ein bisschen, das wäre, ja. Aber ich muss sagen, grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlecht. Ich finde auch die Idee ganz gut mit diesem Ovalen. Mhm. Das Problem wird aber sein, wenn du mit Commander-Leuten dann spielst, an einem Commander-Table, musst du dich vorher darauf einigen, hey, wir spielen Silver Border, beziehungsweise wir spielen diese mit den Eicheln. Mhm. Und das Problem ist ganz einfach, vorher konntest du einfach sagen, ja, nee, wir spielen Schwarzrand oder Weißrand.
Ja, ja, genau.
Jetzt hängst du da und sagst, ja, wir spielen Schwarzrand, aber nur die ohne Eichelsymbol.
Holt mal eure Eichelkarten raus, ja. Ja, es ist ganz komisch. Vor allen Dingen, es ist halt schon so verwirrend, dass Wizards of the Coast themselves das Ganze schon irgendwo verkackt haben. Und zwar mit der Participation-Promo für, ich glaube, es ist das das Pre-Release-Event zu Unfinity. Das ist ein Reprint von Water Gun Balloon Game, ein 2-Mana-Artefakt. Und da war eben ein ovaler Holostamp drauf, obwohl er diese Karte ein Token kreiert, was ein 5-5 Pink Giant Teddy Bear ist und damit quasi eine sechste Magic-Farbe introduced hätte. Und es hatte für so einen halben Tag, für anderthalb Tage ungefähr, ganz schön Aufsehen gesorgt, dass auf einmal so, okay, ja, sechste Farbe ist confirmed in Magic. Und aber das wurde nachher quasi nochmal editiert. Die Karte ist mittlerweile quasi digital verbessert worden, um die, eben diesen Eichel-Stamp. Aber das zeigt eben, wie leicht da Missverständnisse auftauchen können. Und wir haben noch gar nicht über Misprints geredet. Also wenn dann auf einmal eine Karte, die eigentlich eine Eichel-Karte hätte sein sollen, ist dann doch eine ovale, turnierlegale Karte. Und keine Ahnung, also es ist unnötig, meiner Meinung nach kompliziert. Ich finde, die ganzen Eichel-Karten hätten einfach silberbordert sein können. Ich finde, klar, das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Print-Prozedere zu tun, dass du halt einfach nicht silberbordige und schwarzbordige irgendwie zusammenpacken kannst oder so.
Weiß ich falsch, nicht. Aus dem Grund heraus, weil sie es schon gemacht haben.
Oh, okay.
Den Rigger. Der Rigger ist eine Originalkarte, eine Original Black Border Magic Karte.
Mhm.
Und dieser Rigger war in Unstable drin.
Mhm.
Weil der erste Rigger war in, ich glaube, Future Sight drin oder einem der Future Sight Time Spiral Blocks.
Mhm.
Und der kriegt halt für jeden weiteren Rigger und für jede Contraption kriegt er +1/+0.
Hm.
Und wir haben Jahrzehnte gebraucht, um herauszufinden, was Contraptions sind. Und das sind diese Dinger, die man in einem Staple so rumgedreht hat.
Ja. Ja, das stimmt. Und das, also, keine Ahnung, wie findest du das? Also findest du den Schritt nachvollziehbar, dass zu einer Zeit, wo Karten wie The Deck of Many Things oder Treasure Chest, die ja eben Roll a D20 quasi gesagt haben, und in Commander gibt's ja dann noch mehr, da gibt's ja noch die ganzen Roll a D6, D10, D irgendwas, und dann passieren verschiedene Effekte. Das ist ja was wir, glaube ich, zuallererst in diesem Swords of Dungeons and Dragons Silverbordered gesehen haben,
ja,
wo man mittlerweile sich die Karte anguckt, Swords of Dungeons and Dragons, und sagt, das kannst du wunderbar Blackborder spielen. Eigentlich ist das Einzige, was ein bisschen weird ist, ist, dass der Drache Gold ist. Und Gold ist eigentlich keine offizielle Magic-Farbe. Aber mach halt aus Gold Rot. Oder Rot und Weiß oder so. Und dann hast du es eigentlich schon. Könntest du die so im Dungeons & Dragons Set spielen eigentlich, oder?
Absolut. Ich habe auch fest damit gerechnet, dass sie diese Karte im Blackborder setzen.
Das wäre witzig. Das wäre so witzig.
Weil es ist absolut null problematisch gewesen. Oder sie zumindest in die Liste werfen. Weil diese Karte ist so alles, was das dann Dungeons and Dragons eigentlich ausmacht. Und ja, es kann auch gut sein, dass sie das wahrscheinlich so ein bisschen angestängert hat, dass sie dann gesagt haben, hey, wir würden so gerne, aber wir können nicht.
Hm.
Jetzt können sie, indem sie einfach unten das Symbol verändern.
Ja.
Es ist ein anderer Schritt, als hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen den kompletten Border anders.
Ja, wie gesagt, ich finde, also, es ist so schwer, das voneinander zu trennen, aber ich hoffe, wir haben es gut rübergebracht. Was ich höchst beschissen finde und nicht gut umgesetzt, ist diese Eichel-Stamp. Ich finde es unbedingt nicht so schlecht, dass die Blackborder-Karten, die auch in Anführungszeichen Turnierlegal oder Eternal-Legal, also eigentlich Commander-Legal, sind wir mal ehrlich, da wird es meiste sein, wo die meisten gespielt werden, eben auch drin sind. Das finde ich eigentlich geil, weil diese Unsets hatten immer dieses Problem, dass sie super nischig waren. Das waren für etablierte Magic-Fans, die schon die Regeln kannten, also auch nicht neue Leute, die diese ganzen Anspielungen und Gags, die verstehen und gleichzeitig aber keine turnierlegalen Karten haben wollen und halt eigentlich nur draften können damit. Und das war immer so ein bisschen das Problem, was sie ja auch dann in dem Boardgame, in Unstable, glaube ich, hieß es, quasi versucht haben zu lösen, dass es halt so ein Boxprodukt ist und so. Und das hat sich ja auch nicht so geil verkauft. Und jetzt haben sie quasi die Lösung gefunden, okay, wir haben hier ein paar Karten drin, die sind Silverborder, die sind Eichel. Und es gibt halt ein paar Karten, die sind halt eben Blackborder, die kannst du in Legacy und Commander spielen. Aber findest du diese Entwicklung denn auch gut? Ich habe es einfach vorweggenommen.
Absolut verpasste Möglichkeit. Sie hätten einfach hingehen können und hätten sagen können, hey, wir machen das einfach full in Silverborder und sagen einfach, ey, Commander-Leute, Silverborder ist nicht mehr gebannt. Weil es gab ja schon eine Zeit, wo man Silverborder offiziell einfach spielen konnte. Und wenn sie einfach hingehen und sagen, hey, Silverborder ist jetzt Commander-legal durchgehend die ganze Zeit. Weil ich mir nie sicher bin, ob sie das überhaupt mal aufgelöst haben. Das weiß ich gar nicht. Ob sie irgendwann gesagt haben, ab jetzt ist sie nicht mehr. Ich weiß, dass es eine Zeit lang, und zwar um Unstable drumherum, dass es da der Fall war, dass sie halt Commander-Karten legal gemacht haben. Silverborder in Commander legal gemacht haben. Und wenn sie da einfach hingegangen wären, hätten gesagt, hey, wir machen das jetzt einfach komplett für Commander-Spieler offen. Dann haben sie Basic Lands für Sammler, Shock Lands für Modern-Spieler und Karten für Commander-Spieler. Also, ja, warum nicht? Dann gibt es nicht mehr dieses, oh mein Gott, er spielt mit Silberkarten. Nein, das dürfen wir nicht. Oh mein Gott, er hat eine Eichel da unten drin, die darf er nicht spielen.
Ja.
Und vor allem, jetzt kann es natürlich passieren, dass so ein oder zwei Karten mit der Eichel echt cool sind und man sie spielen möchte, aber nicht spielen kann. Es ist so eine vertane Chance, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, es wäre so einfach gewesen und dann hätte man noch nicht mal diesen Umweg über Legacy und Vintage machen müssen, meiner Meinung nach.
Ja, ja, das stimmt. Aber tatsächlich, wir können ja mal unsere zwei Karten raussuchen, die halt eben einmal Eichel sind und einmal nicht Eichel sind. Und zwar eine Karte, sie haben schon so eine Handvoll Karten gepreviewt, das ist aber noch keine offizielle Preview-Season. Wie gesagt, das Set kommt erst im April nächsten Jahres raus, ist noch ein bisschen was hin. Aber eine Karte, die wir kennengelernt haben, ist das Killer-Cosplay. Ein grünes Artifact-Equipment mit dem Text, when Killer-Cosplay becomes attached to a creature, choose a creature card name with an identical mana cost. That creature becomes a copy of the card with the chosen name until Killer-Cosplay becomes unattached from it. Und dann equip 3. Und das Artwork ist tatsächlich ziemlich süß, denn es ist ein Grizzly-Bär, der sich verkleidet hat wie ein Tamagolf. Was quasi heißt, so, du kannst quasi einen beliebigen 2-Mana-2-2 einfach in Tamagoy verwandeln, was ich sehr, sehr süß finde. Ja, das ist so eine typische Karte, wie gesagt, das ist halt durch diese Name Any Card with Identical Mana Cost, das ist halt zu kompliziert, um in einem regulären Magic-Welt oder Spiel halt, ja, eben das zu tracken. Ganz anders ist zum Beispiel Saw in Half, eine Karte, über die ich schon sehr viel gehört habe in den letzten zwei Tagen. Und zwar Saw in Half, 3 Mana für eine Instant in Schwarz, also 2 generische und 1 schwarzes. Destroy target creature. If that creature dies this way, its controller creates 2 tokens that are copies of that creature, except their base power is half that creature's power and their base toughness is half their creature's toughness, rounded up each time. Jetzt klingt das ja erstmal nach einem sehr komischen Murder, oder? Wie würdest du das am liebsten spielen?
Also, das, was auch bei unserem Discord und was über große Influencer auch verbreitet war, dann waren natürlich die Leute, oh, cool, das kann ich mit einer Wurmcoil-Engine machen.
Definitiv.
So, okay, dann kriegt man halt ein paar Wurmcoil-Engines. Cool. Wir haben uns schon darüber unterhalten. Dual Caster Mage.
Oh,
Dual,
ja,
Caster Mage hat eine Möglichkeit, damit eine Infinity-Combo zu machen. Nicht Unfinity, Infinity. Und ja, dementsprechend, wenn, dann würde ich das mit Dual Caster Mage spielen. Ich finde aber die Idee von dem Killer-Cosplay einfach dermaßen cool. Ja. Und ich hätte noch nicht mal ein Problem damit, wenn sie es leicht umgeändert hätten, sagen können, zeige eine andere Kreatur vor, die gleichen Mana-Kosten hat. Diese Kreatur wird zu dieser Kreatur. Es wäre so einfach für Commander-Spieler, einfach neben ihren Token noch so ein paar andere Kreaturen dabei zu haben oder so einen Ordner aufzuschlagen, so, hey, der hier ist das. Und dann oben drauflegen, das wäre voll okay gewesen. Leichte Änderung davon. Easy peasy Commander playable. Easy peasy Commander legal.
Oder sowas wie exile a creature from your library with the exact mana cost oder sowas. Hast du die Karte quasi?
Wobei, das wäre dann ja sogar noch, sogar schon wieder so weit, dass es dann wieder richtig playable wäre.
Ja, yeah, genau, aber das wäre, dann hättest du ja wirklich halt Commander auch komplett abgedeckt. Aber gerade Saw in Half, ich habe mir auch danach so ein bisschen noch was angeguckt. Es gibt ja so viele witzige Interaktionen, wie eben diese Dual Caster Mage. Die Combo, dass du quasi auch noch im Instant Speed, du kannst ja sowohl den Dual Caster Mage rein flashen, als auch Saw in Half Instant spielen. Kannst du quasi am Ende, bevor du da in den Zug gehst in Commander, mal eben so 1 Million Dual Caster Mages zu machen. Egal, ob die auch alle 1-1 ist. Kleiner geht's ja nicht, so der immer hochgerundet. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar andere Interaktionen. Wie gesagt, Wurmcrawl Engine hast du schon gesagt, aber eben auch, weil die Hälfte der Power and Toughness ist und nicht Base Power and Toughness, kannst du zum Beispiel auch eine Kreatur, die selbst 1-1 oder 2-2 oder whatsoever ist, kannst du zum Beispiel mit Blackblade Reforged einfach +10/+10 geben, dann Saw in Half, dann hast du halt 2 5-5er, dass wenn du da wieder das dran machst, dann ist sie ja noch größer quasi. Und das ist so eine Interaktion, die ich sehr interessant finde. Was war noch? Ich glaube, Sarah Ascendant ist auch sehr witzig, weil sie die, also wenn du 30 oder mehr Leben hast, bekommt sie ja, also es ist eine 1-1 mit, also sie bekommt Flying und Lifelink, wenn du 30 oder mehr Leben hast und +5/+5. Das heißt, wenn du sie Sawn halfst, wird sie quasi zur Hälfte von 6, also 3, Aber der Effekt sagt ja +5, +5, das heißt, es ist eigentlich ein 8-8. Und
genau.
Das ist halt, da weiß ich halt nicht, ob sie das so gut durchdacht haben, dass sie diese Karten legal in Commander bringen.
Nee.
Also, aber es klingt halt so ein bisschen, also gut, sie haben auch Thassa's Oracle geprintet, also warum sollte man nicht immer mit spaßigen Karten gewinnen können?
Ja, genau das.
Naja, aber ja, Unfinity, wir haben natürlich noch eine ganze Weile vor uns, aber natürlich das große Thema sind die Shocklands, auf die wir jetzt noch mal ganz kurz eingehen müssen. Ja. Sie sehen ja erstmal, also erstmal deine Frage, wie findest du die Shocklands in dem neuen Stil? Findest du sie cool?
Sowohl die Shocklands als auch die Basic Lands wunderschön. Es ist ja so ein bisschen ein Space-Theme, weil es Unfinity ja im Weltraum spielt. Weltraum, ich bin im Weltraum.
Genau, Weltraum-Karneval, genau gesagt.
Genau. Und ich mag die Basic Lands überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die Basic Lands überhaupt nicht hübsch. Gerade weil wir ja mittlerweile von Full Art Basics überschwemmt werden.
Ja.
Und die nichts Besonderes mehr sind. Gar nichts Besonderes. When everything is special, nothing is. Finde ich sie einfach ultra hässlich. Also da haben wir so viel bessere Basic Lands. Und wenn ihr Innistrad nehmt,
ja,
oder von mir aus Snowcovered aus, keine Ahnung, Single Air oder sonst was. Aber die Dinger finde ich echt nicht hübsch. Die Shocklander hingegen fand ich ziemlich, ziemlich hübsch.
Ja.
Das ist auch das erste Mal, dass es Shocklander in Full Art gibt. Ich dachte am Anfang, dass es die schon mal gegeben hätte, weil sie auch in Secret Layer Drop waren, aber die waren nicht Full Art. Und dementsprechend sind die halt auch was Besonderes. Und ich dachte am Anfang so, ja, wenn die so in jedem, keine Ahnung, 5. oder 6. Booster auftauchen, dann so ein Playset nehmen und das mal von jedem Playset sich holen, das einfach mal in den Schrank legen, um auch mal Modern spielen zu können, voll cool. Aber als ich dann gelesen habe, so ja, 1,5 pro Display, dachte ich mir so, ja cool, das erinnert mich ganz stark an die Foil Old Border Karte aus Taskbar Remastered. Und wir wissen alle, was mit denen im Preis los war.
Ja.
Also, nee, das ist so eine verstandene Chance. Artwork ist natürlich wunderschön, finde ich, von denen.
Ja, da müssen wir wirklich nicht drüber reden. Also, sie sind halt wirklich sehr, sehr cool. Ich habe halt irgendwie gedacht, sie würden tatsächlich in Unfinity so ein bisschen mehr diesen spielerischen Aspekt nutzen. Dass du halt wirklich, du hast die schönen Basic Lands oder die, ne, kann man sich drüber streiten, wie man sie findet. Ich persönlich finde sie ziemlich cool, weil sie halt eben noch mal was ganz anderes zeigen. Sie sind natürlich komplett weg davon, dass ein Swamp zeigt und Planes ein Planes. Und jetzt sind es quasi alle Planeten teilweise oder halt irgendwelche komischen Planetformen. Aber ist eine kreative Umsetzung. Und ich habe halt gedacht, so der große Claim von Unfinity wird sein, mehrfarbig, dass du chaotische 4+-farbige Decks spielen kannst. Und deswegen macht auch Shocklands super Sinn, weil du dann ja quasi untappt 2 Mana von einer Farbe eben machen kannst. Haben sie nicht gemacht. Sie machen halt wieder so eine Special-Kiste draus, wie bei Zendikar Rising. Ich find's wirklich schade. Ich freue mich natürlich über jeden Reprint, der angekündigt wird. Aber im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, an dem allgemeinen Wert von den Shocklands nicht wirklich was machen. Ich habe auch schon Meinungen gelesen, die sagen, okay, Shocklands, die sind jetzt auch ehrlich gesagt nicht so teuer, dass man sie hätte reprinten müssen. Aber ich finde trotzdem, das war ja der große Catch von Unfinity. Und ich war auch schon fast bereit, mir zu sagen, okay, das wird jetzt mal ein Set, wo ich mir so eine Boosterbox von kaufe. Weil wenn halt wirklich so, wie du schon sagst, so jedes 5. Booster hat irgendwie so ein Shockland drin, dann wäre ich da schon hyped für gewesen. Allein für die private Sammlung so. Aber jetzt, wo ich gelesen habe, dass ich 1 bis 2 halt, oder 2 bis 3, wenn man den Boxtopper mit dazu nimmt, pro Boosterbox bekommen, muss ich auch sagen, ich habe irgendwie keinen Bock auf Premium-Kram. Ich möchte einfach nur spielbare Karten.
Vor allem, weil
das fehlt mir halt.
Nicht rauslesen konnte, ob als Boxtopper nicht auch so eine, wir haben so eine Starlight-Foile, wie sie hießen.
Galaxy-Foile, ja.
Galaxy-Foile, ob das nicht auch ein Galaxy-Foile-Basic sein kann. Das habe ich nicht richtig rauslesen können, ehrlich gesagt. Und dann frage ich mich immer noch, was sollen diese Collector-Booster dort?
Das stimmt. Also, Collector-Booster sind weird.
Es ist ein Fun-Format. Wenn jetzt in dem Collector-Booster, nicht mindestens in jedem Collector-Booster, ein Schockland drin ist, weiß ich nicht, was man damit machen will. Also, wenn ich mir den Value der Karten anschaue, aus allen Unsets, die wir bisher hatten, bis auf 2, 3, die einfach cool sind, weil sie so Richard Garfield sind oder so, sind die Dinger nichts wert. Und auch diese ganzen mit den Eicheln werden nichts wert sein. Maximal die ohne Eichel.
Ja.
Und dann davon Collector Boost, das verstehe ich nicht. Also diesen Treatment hätte man sich sehr gut sparen können für einen Casual Funding. Ja. Es sei denn, die Dinger sind voll mit Schockländern.
Das wäre natürlich, also ich meine, dann müsste ich mir tatsächlich Collector Booster vielleicht überlegen, aber keine Ahnung. Ich find, in meinem Kopf ist es, glaube ich, einfach nur, Collector Booster sind gerade so der Shit, der sich halt verkauft für jedes Set, egal was. Und ich wette, wenn wir dieses Jahr oder wenn wir nächstes Jahr das Time Spiral Remastered bekommen hätten, hätten wir auch einen Time Spiral Collector Booster bekommen, auf jeden Fall, weil es jetzt einfach dazugehört. Weil es gibt keinen Set-Booster dafür. So.
Stimmt, gibt es Set-Booster dazu?
Nee, das gibt's halt eben nicht. Es gibt nur Collector und Draft-Booster, was natürlich klar ist, weil es ist halt primär zum Draften gedacht. Und dann halt eben die Galaxy-Foil-Sachen und die Showcase-Frame-Geschichten hat man sich dann irgendwie noch dazu gepackt. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich bin auf den Inhalt der Collector-Boosters bin ich tatsächlich noch speziell gespannt, halt eben wegen dieser Shockland-Thematik. Vielleicht kriegen wir da ja unseren Massen-Reprint, dass man dann sich dann doch einfach die Spacey Shocklands als Playset kaufen kann, oder ist ein günstiger wie Return to Ravnica oder sowas. Das wäre auf jeden Fall mal echt ganz nett. Ja, sonst, wie gesagt, Preview Season geht irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich im März los, würde ich sagen. Und bis dahin haben wir ja noch ein bisschen was an anderen.
Da kommen noch andere Preview Seasons, kein Problem, kriegen wir voll.
Genau, aber hier auch wieder die Frage an euch: Wie findet ihr das Set? Findet ihr es gut, dass ihr euch in Legacy oder Vintage eventuell an Karten teilen müsst? Und seid ihr excited für Commander? Auf jeden Fall immer in die Kommentare damit, beziehungsweise auf Twitter oder im Discord. Und apropos Discord, ich würde mal sagen, wir packen noch ein bisschen Ask Us Anything-Fragen von euch rein.
Yes.
Und zwar eine Frage, weil sie ein bisschen thematisch dringend ist. Die habe ich zwar schon im Discord beantwortet, aber trotzdem noch mal der Vollständigkeit halber von Grave. Der fragt, wird es noch andere Möglichkeiten geben, die Secret Lair Premium Edition von Magic X League of Legends, also Arcane, was wir dieser Folge schon besprochen haben, kaufen zu können? Oder muss ich mir die über die offizielle Webseite kaufen? Was gibt's denn da noch für andere Möglichkeiten, die zu erstehen?
Ja, man kann nachher mehr Geld bezahlen, indem man sie auf Cardmarket zum Beispiel kauft oder eBay.
Ja.
Also die günstigste Variante ist, sie einfach bei Wizards direkt zu kaufen, weil es gibt dort keinen Händlerrabatt. Man kriegt zwar manchmal einen Massenrabatt, aber hält sich sehr stark in Grenzen. Und dementsprechend kommt niemand so günstig dran wie derjenige, der es bei Wizards kauft. Und niemand wird so doof sein und sagen, hey, ich habe es jetzt für 35 Euro gekauft, hier hast du es für 20.
Ja.
Jede Privatperson kommt für 35 da dran. Warum sollte man dann drunter gehen? Meistens ist es ja so, dass die Dinger dann für 40, 50 oder 60 Euro auf dem Markt laufen. Dementsprechend offizielle Wizards-Seite würde ich empfehlen. eBay und Cardmarket wirklich nur, wenn es sein muss.
Genau, bei Secret Lair ist ja immer so die Sache, ne, wenn ihr die Karten wirklich, wirklich wollt und ihr dazu bereit seid, 6 Monate zu warten, bis ihr die bekommt, dann ist das der beste Ort, wo ihr sie bekommen könnt. Wenn ihr sie danach haben wollt, ist es halt einfach teuer und halt eben.
Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten. Wenn nicht, können wir es hier nochmal nachholen. Die Dinger laufen bis zum 23.12. oder 22.12. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten. Aber für die Leute, die den Podcast komplett durchhören, die haben jetzt natürlich mehr Informationen.
Das stimmt. Also genau, das Ganze gibt's halt, sonst haben wir auch die Links eben noch verlinkt in den Shownotes, beziehungsweise in der Beschreibung. Die nächste Frage ist von DK31, der fragt, ist Kaldheim in Paper Magic immer noch genauso beliebt wie auf Arena? Ja, muss ich dich mal fragen, bist du denn, oder hast du denn einen Kaldheim-Hype erlebt in Paper? Oder ist das was sehr gefragt ist?
Kaldheim ist beliebt? Was habe ich verpasst? Also Kaldheim war zumindest als es rauskam, super unbeliebt. Niemand wollte das spielen. Und selbst die angedachten Metal-Pre-Release-Partys sind nicht stattgefunden. Es gibt ein paar Leute, die das ganz stark hypen, die sagen, wow, voll cool, ich mag den Showcase-Frame, ich mag die Wikinger, ich mag alle die Götter, allem drumherum, alles super toll. Aber ein Hype habe ich. Also da war der Strixhaven-Hype größer und wir wissen alle, wo das gelandet ist. Also,
ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es auf Arena auch eine spezielle Beliebtheit hat. Also ich kann sagen, es ist sehr witzig zu draften. Es ist ein sehr solides Set und man hat halt als auch unerfahrener Drafter hat man eindeutige Keywords, nach denen man sich halten kann, sprich halt Human Tribe Geschichten, Elfen Tribe Geschichten, die verschiedenen Synergien eben, die da drin sind. Das ist auf jeden Fall was allgemein beliebt ist, aber dass Kaldheim beliebter ist als andere Formate oder andere Sets, die gerade rausgekommen sind, ist ja mir jetzt auch nicht so bekannt. Also ich glaube, es reiht sich in einem doch, also vielleicht mehr positivem Licht als so gerade im Nachhinein sowas wie Strixhaven, was natürlich am Anfang gehypt war. Aber ich glaube mittlerweile, oder eine ganze Zeit lang hieß es halt, Strixhaven ist zu schwach für Standard etc., sind keine guten Karten drin und so weiter. Und das hat Kaltheim, glaube ich, nicht. Da ist es einen kleinen Tacken beliebter, glaube ich.
Ja, aber du hast da mit dem Storm Mechanics halt auch nichts, was super krass ist, weil
das stimmt.
Du hast nur eins einziges Set und so weiter. Also da ist schon, glaube ich, da ist, wenn du ein Hype-Set suchst, dann eher die neuen Innistrad-Sets.
Ja.
Oder tatsächlich immer noch Zendikar Rising.
Ja, das stimmt. Dann noch eine weitere Frage von DK. Glaubt ihr, dass es bald ein Set geben wird, wo der Kreaturentyp Horror der Star des Sets sein wird? Quasi wie Vampire bei Crimson Vow oder Werwölfe in Midnight Hunt, nur mit Horror. Das wäre natürlich metamäßig sehr passend, wenn man quasi ein Horror-Set hat, wo dann auch Horror quasi der Tribe ist, der das supported wird. Wie stehst du die Chancen für ein Horror-themed Deck?
Also tatsächlich ist es so, dass das allererste Innistrad und auch der zweite Block davon, dass die beiden sehr stark Horror-themed waren und ganz viele Kreaturen diesen Untertyp Horror hatten. Aber mehr als das werden wir nicht bekommen. Und wenn, dann wird es auf Innistrad sein. Innistrad wird immer overshadowed von, naja, wieder Eldrazis. Ach nee, warte, die sind weg. Von Werwölfen, Vampiren und diesen Sachen. Ich denke, Horror wird immer nur ein Nebenfaktor sein.
Ja, das ist halt auch das Ding, weil Horror hat jetzt auch nicht so eine Persönlichkeit wie Vampire oder wie Werwölfe. Es ist halt so ein Tribe. Man assoziiert mit Horror halt schon wirklich so ein dunkles Wuselmonster, wo man so maximal noch die Augen irgendwie sieht von. Aber
ich
jetzt nicht so, dass man.
Das Job.
Ja.
Ich sehe so Goblin Horror. Wie so ein Goblin Schütze oder so.
Genau.
Also, es ist weniger ein Tribe nach, es ist ein Stamm, sondern, oder wie Spirits oder sonst was. Es ist eher Job.
Genau, du bist halt jetzt ein Zombie-Horror oder ein Kraken-Horror oder so.
Genau.
Und sowas wird es immer wieder geben, aber so ein ganzer Set davon wäre, glaube ich, mehr so eine Richtung Gimmick. Also sowas sehe ich eher als Secret Lair, so von wegen The Horrifying Horrors und dann sind alle sehr cute gezeichnet oder so. Und es sind nur Horrors drin oder so. Eine Frage, die ich noch mit reinnehmen will, weil die auch schon ein bisschen älter ist und da hat sich jemand tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, und zwar Herr von Quark. Er schreibt, moin ihr beiden, ich hätte da zwei Fragen. Die eine ist relativ eng mit Magic verbunden, die andere eher weniger. Frage 1. Es scheint eine recht starke Verbindung zwischen den Vorlieben für Magic und den Vorlieben für Schach zu geben. Unser guter Solaris, Grüße an der Stelle, hat beispielsweise eine gewisse Schachleidenschaft. Stanislav Sivka ist sogar ein richtig guter Spieler. Wie steht ihr wie steht es bei euch mit dem Schachspielen? Hast du schon mal Schach gespielt und wie sind so deine Erfahrungen?
Ich habe Schach sogar auf Turnieren gespielt.
Krass.
Also ich spiele sehr gern Schach. Ich spiele sehr unkonventionelles Schach. Also die normalen Bauerneröffnungen so um die Mitte kämpfen ist auch nicht so mein Fall. Ich gehe dann eher so Teufelshörnchen um die Ecke. Aber ich spiele seit ich weiß es schon gar nicht. Ich glaube seit der 5. Klasse spiele ich Schach. Und da hab das auch in Schachkursen und dann weiterlaufen auf kleinen Turnieren damals und so weiter viel gemacht, bis ich dann in die Berufsschule gegangen bin. Da war es dann so, ja, hier ist Magic. Also Magic war zwischenzeitlich schon da, das ist mir aufgestiegen, ja, und niemand hat mehr Schach gespielt, sondern alle haben irgendwie nur Yu-Gi-Oh!, Magic und sonst was gespielt. Dementsprechend habe ich ewig lang keinen Schach mehr gespielt. Aber ich gucke es mir immer noch ganz gerne an und finde es auch sehr interessant. Es sind ja nicht nur die, es sind ja auch unser aktueller deutscher Champion, spielt ja auch sehr gerne Schach. Und sein Bruder ist dafür auch sehr, sehr, sehr bekannt.
Das stimmt auf jeden Fall. Also irgendwie Schach und dieses strategische Denken, das ist auf jeden Fall sehr bei Magic-Spielern auch irgendwie verbunden. Das habe ich auch beobachtet. Und allgemein gibt es ja aktuell wieder so einen leichten Schach-Hype. Also auf größere
Spielst du Schach?
Ich spiele kein Schach, aber ich habe schon häufig mit Schach geliebäugelt. Gerade zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, wo wir im Dussmann im Kulturkaufhaus in Berlin waren, also so ein Buchbücherhandlung, und die hatten da eine ganze Abteilung für Schach. Und da habe ich nämlich kurz so drüber geguckt, wo ich den Satz gesagt habe, wenn ich irgendwann nicht mehr Magic spielen sollte und auch mit Magic nichts mehr im Hut habe, so thematisch, ich glaube, dann lasse ich mich so richtig in Schach fallen. Weil ich glaube, das hat so ein bisschen die absoluten Vorteile von Magic the Gathering und aber ohne diese Nachteile von wegen, dass man konstant Geld reinbuttern muss. Und vielleicht ist es ja halt auch wirklich so ein Zeitding, dass man irgendwann sagt, okay, ich kann mich einfach wegen, keine Ahnung, Beruf, Kind, was auch immer, sich nicht mehr einfach so intensiv mit Magic auseinandersetzen und dass man dann sagt, hey, Schach, das ist immer gleich, es gibt kein neues Set, wo neue Steine hinzugefügt werden oder so. Da, ja, wär vielleicht was für mich. Aber, also ich mag den Appeal, ich guck's auch ganz gerne ab und zu mal. Aber ich hab's jetzt selbst noch nicht turniermäßig gespielt. Natürlich mit dem Opa, mit irgendwelchen Nachbarskindern oder so, aber das ist schon lange, lange her. Die zweite Frage ist, ebenfalls von eben Herr von Quack, ist, ich habe eine 6-jährige Nichte, ihr gefallen meine Katzenkarten aus Amonkhet. Hierdurch hat sie ein Interesse an dem Spiel hinter der Karten entwickelt. Allerdings kann sie altersbedingt natürlich noch nicht sonderlich gut lesen. Die Komplexität von Magic scheint mir auch noch recht zu hoch zu sein. Habt ihr einen Tipp für mich, mit welchen Sammelkarten ich mit ihr starten könnte? Gibt es überhaupt einen Markt für Sammelkartenspiele für Kinder, die noch nicht oder kaum lesen können? Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen im Voraus. Macht weiter so, Herr von Quack. Ja, gibt es eine Kinder-Magic-Variante, die du empfehlen kannst oder irgendwas, was du dem Guten hier raten kannst für seine Nichte?
Es gab mal eine Kinder-Magic-Variante, das nannte sich Duel Masters. Aber auch das war schon ein bisschen komplexer. Und Trading Cards sind vom Grund her einfach komplex, das muss man leider sagen. Ich glaube, dass das Einfachste ist, wenn man sich von den Regeln her, man muss sich nicht immer an die Regeln halten. Mhm. Aber ich glaube, das Einfachste, was man machen kann, ist, man nimmt sich zum Beispiel Pokémon und nimmt in den Deck nur Energiekarten, Basismonster mit vielleicht ein, zwei Entwicklungen und halt leichten Attacken wie Tackle und Ähnlichem rein, die nicht viel Text haben, ohne Pokémon-Power, ohne alles. Wenn es solche Pokémon überhaupt noch gibt. Aber früher gab es die. Und dann kann man einfach sagen, okay, wir ziehen eine gewisse Anzahl an Karten, zieh die Karten. Und dann muss sie ja nur Bildchen sehen. Sie muss Bildchen sehen und sie muss einseitige Wörter kennen, wie zum Beispiel Tackle. Sie muss noch nicht mal wissen, was Tackle kann. Sie muss einfach nur wissen, die kostet so viel Energie. Energiekarten sind diese Karten und sie macht so viel Damage und da oben zieht das es ab.
Ja.
Also ich glaube, das würde funktionieren mit Pokémon relativ stabil, wenn man da halt auch ein bisschen an den Regeln feilt, ganz normal. Ja. Es ist ja nicht so, dass man da alles machen muss. Bei Magic sehe ich das weniger, Yu-Gi-Oh! Sowieso überhaupt nicht mehr. Das kann ja gefühlt auch niemand mehr lesen.
Ja.
Und sonst die ganzen anderen Trading Cards, auch Flesh and Blood und ähnliches. Es ist einfach zu komplex, es ist zu viel drin. Es richtet sich schon so an Jugendliche so ab 12. Wir haben auch schon Leute gehabt, die mit 10 oder 11 war, glaube ich, Legacy-Turniere mitgespielt haben. Ohne Probleme, das geht. Aber mit 6 würde ich dann vielleicht wirklich bei Pokémon anfangen mit den süßen Münsterchen und dann halt wirklich Base-Sets bauen.
Ja. Oder halt, was ich auch empfehlen kann, weil ich selber auch schon gemacht habe, Karten oder Decks zu bauen, die natürlich so eine Mana-Curve haben wie moderne Decks, also so meistens 2-3-Drops und dann halt nach hinten geht, dass es immer noch ein spielbares Deck ist, aber nur oder ausschließlich mit Vanilla-Kreaturen zu arbeiten.
Oh ja.
Dass man halt wirklich so ein 1-Mana-1-1, vielleicht ist da mal ein Haster mit bei, oder halt 2-Mana-2-2, 3-Mana-3-2 und so weiter, dass man halt so ein gewisses Gefühl aufbaut und das quasi, und weil man vielleicht nicht genug Karten irgendwie von einem Typ hat, was ich dann gemacht habe in dem Fall, ist einfach mehr als 4 von einem Typ reinzunehmen. Also ich habe ein mono-weißes Ritter-Casual, Ultra-Casual Deck gebaut. Und da waren halt einfach, weiß nicht, irgendwie Youthful Knight von Throne of Eldraine war da irgendwie 8-mal drin. Einfach nur zum Fillen quasi, damit man quasi dann dem Spiel gegenüber sagen kann, so hey, du kannst davon auch mal 2 spielen, wenn du halt genug Länder davon hast. Und das ist halt eben, wie du schon sagst, bei Pokémon, ich würde es halt tatsächlich auf Magic erweitern. Halt wirklich es simpel halten, vielleicht auch den Second Main Phase rausnehmen und einfach sagen, okay, du enttappst deine Karten, du spielst deine Kreaturen oder machst deine Zauber, greifst an und bannest einen Zug. Und ich glaube, man kann da schon recht, in Anführungszeichen, kinderfreundlich drangehen und halt immer mehr hinzufügen. Da ist dann eine Karte dabei, die ein bisschen mehr macht, so eine Boss-Karte mäßig. Und ja, so in die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Aber vielen, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Das war, ist eine sehr, sehr andere Herangehensweise an Magic, finde ich, und die man nicht vergessen sollte. Aber wir sind schon soweit am Ende für diese Folge. Und da kommt natürlich der obligatorische Anspruch, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, uns doch bitte abonnieren solltet. Auch schaut mal bei MTG Blackset und vor allen Dingen bei den Blackie Talks vorbei, die sehr, sehr interessant sind und immer so einen leichten Bezug auch haben zu Sachen, die wir hier so besprechen. Also sie passen schon thematisch sehr gut rein, sind quasi so tiefer gehende Erläuterungen, also sehr zu empfehlen. Schaut, wie gesagt, da auch vorbei. Wenn ihr das Ganze als Podcast hört, folgt uns und verpasst keine weitere Folge mehr. Wir haben Discord, Instagram und Twitter, falls ihr uns irgendwelche Kommentare dalassen wollt und vor allem, wenn ihr Fragen für Ask Us Anything an uns schicken wollt, die wir im Podcast eben beantworten sollen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Besonderer Dank an dieser Stelle an unsere Gold-Unterstützer, General Götterspeise, Buster Madison und EasyReader24. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, fürs wieder mal dabei sein.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.